und zu sterben. So schrieb es Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge. Wenn Christus einen Menschen ruft, fordert er ihn auf, zu kommen und zu sterben. Christus nachzufolgen, ihm anzugehören, bedeutet Tod. Es bedeutet Sterben. Es bedeutet völlige Hingabe mit großen Kosten. Und so ist die Kirchengeschichte voll von Märtyrern, die genau das gelebt haben, die genau das verstanden haben, dass ihre Nachfolge zu Christus ihren Tod bedeutet. Das fing an mit Stephanus, den wir uns heute anschauen, der gesteinigt wurde. Es ging weiter mit Jakobus, der geköpft wurde. Es ging weiter mit Philippus, der gekreuzigt wurde. Mit Jakobus, dem Bruder Jesu, der gesteinigt wurde. Mit Matthias, der gesteinigt und geköpft wurde. Mit Markus, der durch einen Mob zu Stücken gezogen wurde. Petrus, der sich kopfüber hat kreuzigen lassen, weil er es nicht als würdig hielt, genau den gleichen Tod zu sterben wie sein Herr. Paulus, der durch das Schwert hingerichtet wurde. Judas, ein anderer Bruder Jesu, der gekreuzigt wurde. Bartholomäus, der gekreuzigt wurde. Thomas, durch einen Speer erstochen. Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, erhängt an einem Olivenbaum. Simon, der Zelot, gekreuzigt. So fing es an. Mit Ausnahme von Johannes hat jeder einzelne Apostel den Märtyrertod erlebt. Es ist eine Linie von Blut, die in der Kirchengeschichte von Anfang an bis heute uns begleitet hat, der deutlich macht, dass der Ruf, Jesus zu folgen, ein Ruf ist, zu sterben. Und dessen waren sich die ersten Christen völlig bewusst. Und die Frage an dich heute Morgen, bist du dir dessen bewusst? Wusstest du, als du zum Glauben kamst, dass dieser Ruf zum Glauben ein Ruf zum Tod ist? Und wenn wir darüber nachdenken, ist es so einfach geworden, heute Christ zu werden. Denn heute erwartest du nicht, dass aufgrund deines Bekenntnisses du von deiner Familie ausgestoßen wirst. Du erwartest nicht, dass du von einem Mob, der wütend ist, zertreten wirst. Alles, was sich verändert, ist vielleicht, dass du plötzlich Spott erfährst und Hass erfährst und vielleicht Missverständnis erfährst, aber Tod? Nun, wir wollen uns heute drei Wege anschauen, wie auch du für Christus stirbst. Und dafür nutzen wir und schauen uns das Beispiel von dem ersten Märtyrer an, nämlich Stephanus. Nun, wir sind inzwischen in Apostelgeschichte in Kapitel 6 angekommen. Und wir haben gesehen, wie die Gemeinde wächst mit einem riesigen Momentum und wie auch der Einfluss der Gemeinde immer und immer größer wird und die Versuche der Opposition auch immer verzweifelter werden, diese Bewegung, die sich hier aufbaut, irgendwie einzugrenzen. Zuletzt in Kapitel 6, was wir in der letzten Predigt angeschaut haben, haben wir aber auch gesehen, dass innerhalb der Gemeinde Unruhen gestiftet wurden und deshalb diese 7 Menschen, Männer eingesetzt wurden, um die Witwen zu versorgen und etwas Ruhe in den ganzen Betrieb der Gemeinde zu bringen. Ihr erinnert euch daran, die Gemeinde ist mittlerweile Schätzungen zufolge bei einer Größe von circa 30.000 Menschen. Lukas ist jetzt in seiner Erzählung in Kapitel 6, nutzt er jetzt die Gelegenheit, um quasi hineinzuzoomen auf einen dieser 7 Menschen, die eingesetzt wurden, um der Not zu begegnen. Und das ist hier Stephanus. Wir sehen also jetzt, dass eine neue Phase anbricht, eine neue Gegebenheit. Hier ist nicht mehr länger ein Apostel im Fokus, sondern einer der Gläubigen. Und er ist es auch, der den ersten Tod eines Christen hier demonstriert und zeigt. Und es ist auch in diesem Abschnitt, den wir uns heute anschauen, die erste Erwähnung von Saulus, den wir später kennen als Paulus. Eine neue Phase bricht quasi an hier in der Apostelgeschichte. Nun, unsere Mitglieder wurden schon informiert. Wir haben heute unseren Eckstein Supersonntag, weil der schon um 9 Uhr mit Grundlagenkurs anfing, weil wir das erste Mal Babybetreuung machen, weil wir Mittagessen haben und danach noch ein Erziehungsseminar. Passend dazu beglückt uns Thomas mit der E-Gitarre. Was ich auch noch erfahren habe, ist, dass heute auch noch Super Bowl Sonntag ist für all jene, die Football schauen. Und passend dazu eine super Predigtpassage, die circa 70 Verse umfasst. Keine Sorge, ich verschone euch jetzt davor, die ganze Passage vorab zu lesen. Wir werden uns Stück für Stück durch den Text arbeiten. Ihr dürft aber, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt Apostelgeschichte 6 aufschlagen. Und wir werden uns ab Vers 8, dann bis zu Kapitel 8, Vers 1a, Stück für Stück durcharbeiten. Nun, der erste Weg, wie du für Christus stirbst, ist, indem du deinen Glauben lebst. Wenn ihr mal mit mir hineinschaut in Kapitel 6, Vers 8, dort wird uns beschrieben, dieser Mann, der einer der sieben ist, Stephanus aber, voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Hier ist also dieser Stephanus, der uns zuvor schon in Kapitel 6, Vers 3 beschrieben wird als ein Mann voll Geist und Weisheit oder einer voll Glauben und Heiligem Geist. Und nun, wo Lukas einen besonderen Augenmerk auf diese Person richtet, wo er quasi auf ihn hineinzoomt, streicht er heraus, dass er zusätzlich voller Gnade und Kraft ist. Könnt ihr mich verstehen? Gut. Er ist also erfüllt von Gnade und Kraft. Wir müssen uns das vorstellen, dass er so voll davon ist, dass jeder es sofort sieht. So voll, dass jeder es erkennt und so voll, dass er dafür bekannt wird, dass dieser Mann voll von Gnade und Kraft ist. Und ihr kennt das vielleicht selber, dass manch eine Person so voll ist von Interessen und von Fußball oder von was auch immer, dass es förmlich aus ihm heraussprudelt und sobald man mit ihm redet, weiß jeder sofort, wie dieser Mensch tickt und was mit ihm los ist. Und genauso hier bei Stephanus, bei dem Gnade und Kraft förmlich aus allen Nähten zu platzen drohte und es deutlich wurde, was er für eine Person ist. Nun lasst uns diese Begriffe mal anschauen, die Lukas hier verwendet. Er spricht zuerst von Gnade, ein Begriff, den wir viel benutzen in unseren Kreisen, den wir gerne besingen in Liedern wie Gnade und Gnade allein, Gott der Gnade und so weiter und so fort. Wir reden von Gnade, dass wir von der Gnade errettet sind, dass wir durch Gnade leben. Doch hier wird uns Stephanus beschrieben als eine Person, die nicht nur von Gnade redet und von der Gnade singt, sondern die Gnade lebt. Und die Frage ist, wie macht er das? Was ist hier so besonders? Und wie kann es so sein, dass ein Mensch so liebt, dass von außen her jeder wahrnimmt, dass er voller Gnade ist? Und dazu müssen wir verstehen, dass Gnade einerseits in der Bibel uns dieses unverdiente Geschenk Gottes beschreibt. Etwas, das Gott uns gibt, ohne dass es irgendjemand irgendwie verdient hätte. Das ist die Bedeutung, wie wir hauptsächlich den Begriff Gnade verwenden. Gnade kann aber auch einen Wesenszug einer Person darstellen. In dem Sinne, dass es Freude beim Gegenüber auslöst. Oder mit anderen Worten es zu beschreiben, es ist ein Ausdruck von Anmut, von Gunst, von Dank, von Wohlwollen. Was Lukas hier also sagt, ist, dass dieser Stephanus einen Charme hat, eine Attraktivität, die Menschen förmlich anzieht. Und das ist ein Wesenszug, den wir auch schon bei Christus gesehen haben. Dafür war er bekannt. Und es ist ein Wesenszug, für den jeder Christ bekannt sein sollte. In Paulus macht es in zwei Briefen deutlich, in Kolosser 4, Vers 6, wo er darauf spricht, euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Oder in Epheser 4, Vers 29, wir sollen so reden, damit es den Hörenden Gnade gibt. Also eine Art von Kommunikation, die sich zuerst um den Nächsten kümmert und nicht nur hauptsächlich darum sich kümmert, die Fakten an den Mann zu bringen. Eine Art der Kommunikation, die zuerst darum besorgt ist, die Person gegenüber aufzubauen und Freude zu verursachen, nicht Nöte zu vermehren, sondern sie zu beheben. Und das ist eine Sache, die besonders junge Christen, die furchtbar und lobenswerterweise überzeugt sind vom Wort Gottes, die aber nicht gelernt haben, das auch richtig zu kommunizieren. Die den Knüppel der Wahrheit über den Köpfe anderer schwingen und ausrufen, die Bibel sagt, vergessen aber dabei, dass Barmherzigkeit und Liebe ein Zeichen eines Christen ist. Und das ist so bezeichnend und so interessant, dass wir beobachten können, dass wenn ein Christ im Glauben wächst, er einerseits in seinem Stand in der Wahrheit und in seinen Überzeugungen und in seinem Unterscheidungsvermögen wächst und fester wird. Aber gleichzeitig diese Person, wenn sie wirklich gesund heranwächst, umso mehr in Liebe und Gnade anderen gegenüber wächst, weil er mehr und mehr die Bedürfnis, sein Bedürfnis für die Gnade Gottes versteht und dieses Bedürfnis auch dem Gegenüber vermittelt. Und diese Gnade dann als Wesenszug einer Person ist die Konsequenz einer engen Beziehung mit dem Christus, den Johannes uns beschreibt als einen voll Gnade und Wahrheit. Und so ist Gnade ein Wesenszug, das begleitet ein effektives Zeugnis für Christus. Und so beschreibt uns Lukas diesen Stephanus als einen Mann, der diesen Wesenszug der Gnade hatte, zusätzlich aber auch voller Kraft ist. Eine Kraft, die nur vom Heiligen Geist kommt. Eine Kraft, die sich hier durch Zeichen und Wunder bestätigt. Eine Kraft, die unbestreitbar ist, die jeder wahrnimmt. Und eine Kraft, die zusätzlich zeigt, dass in ihm eine andere Kraft wirkt als die eigene. Die ist übernatürlich. Sie ist nicht menschlich und sie kann nur von Gott kommen. Und wenn die Apostelgeschichte uns auch besondere Situationen beschreibt. Und wir haben häufig davon gesprochen, dass diese Art von Zeichen und Wunder nicht mehr üblich sind in unserer Zeit, in der wir heute leben. So ist trotzdem das Prinzip das Gleiche. Denn der Geist ist der Gleiche. Und der Geist, der in dir wohnt, ist der Gleiche, der hier in Stephanus funktioniert, der es in seiner Kraft in dir wirkt und Dinge vollbringen lässt, die eigentlich völlig unmöglich sind. Es ist derselbe Geist, der dich zu Übernatürlichem befähigt. Es ist nur durch diesen Geist, durch den du Sünde widerstehst, durch die du nicht lästerst, in den du nicht mittrinkst über den Durst, in dem du auf Sex vor der Ehe verzichtest. Nur als Beispiel, eine meiner Klassenkameradinnen, als ich in der Schule noch war, irgendwie war das der Aufhänger, dass wir Christen davon überzeugt sind, dass Sexualität in die Ehe gehört. Die haben mich alle angeguckt, als wäre ich vom Mars. Und die eine ist so weit gegangen und sagte, ich glaube nicht, dass du das packst. Ich glaube es nicht. Ich wette mit dir. Sie hat mir 1 Million angeboten, dass ich es nicht schaffe. So verrückt ist ein Mensch vor den Augen der Welt. Es ist eine übernatürliche Kraft, die nur kommen kann durch den Geist Gottes allein. Und das ist ein Wissen, das ein Christ hat und mit dem er vorwärts geht. Denn all die Befehle, die du im Neuen Testament liest, sind nicht mal zu erfüllen, wenn nicht der Geist Gottes in dir wirkt und seine Kraft dir hilft. Denn nur durch seinen Geist schaffst du es, freundlich dort zu sein, wo andere unfreundlich sind. Nicht zu Rache zu suchen, wo es andere tun würden, hilfsbereit zu sein, dort, wo andere ignorieren, großzügig zu sein, wo der andere schreit, Ausnutzung, und liebend zu sein, dort, wo alle anderen verachten. Dadurch sieht die Welt um dich herum eine Kraft, die übernatürlich ist, eine Kraft, die nicht von dir alleine kommt. So war Stephanus also ein Mensch, der seinen Glauben nicht nur geglaubt und davon geredet hat, sondern der es gelebt hat. Und sein Leben brachte reichlich Frucht für seinen Glauben. Menschen, die nicht so bewandert sind in der Botanik wie ich, ich bin nicht bewandert in der Botanik wie unser Jovi zum Beispiel. Woher kannst du mit 100% wissen, dass ein Apfelbaum auch wirklich ein Apfelbaum ist? Auch wenn du keine Ahnung hast, du siehst es an seiner Frucht. Jovi hat noch mehr Merkmale, aber der keine Ahnung hat, sieht nur die Frucht, richtig? Wenn du die Frucht siehst, wenn du deutlich von Weitem siehst, da sind schöne große Äpfel sein, dann hast du keinen Zweifel, dass das, was vor dir steht, ein Apfelbaum ist. Und so war auch Stephanus ein Mann, dessen Frucht so deutlich gesprochen hat und so klar war, dass überhaupt gar kein Zweifel daran bestand, was für eine Kraft in ihm wirkte und was für ein Mensch er war und dass er ein Christ ist, der diesem Jesus Christus nachgefolgt ist. Und so, Freunde, so wirkt der Geist. Wer von Christus erfasst wird, der bringt die Frucht, der stirbt sich selbst, weil er im Geist lebt. Nun, und jetzt ist die Frage, wenn das fehlt, Wenn Menschen dich anschauen und sagen, dass du jetzt von Jesus sprichst, macht es für mich überhaupt gar keinen Sinn. Dann hast du ein Problem. Denn ein Christ zeichnet sich durch dieses Leben aus, das nicht perfekt ist, aber eindeutig. Es muss nicht makellos sein, aber es ist strikt orientiert und strikt untergeordnet unter die Herrschaft dieses einen Herrn, der alles unter Kontrolle hat. Und es ist genau diesen Lebensstil von Stephanus, den wir sehen hier in Apostelgeschichte 6, der jetzt die Opposition auf den Plan ruft. Lest mit mir weiter in Kapitel 6, Vers 9. Was lesen wir da? Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und es ist interessant, dass diese Art von Juden, die wir hier sehen, das sind Hellenisten, die uns in Kapitel 6 schon vorgestellt wurden, richtig? Hellenistische Christen, die sich gegen die hebräischen Christen gestellt hatten. Und jetzt sehen wir hier gute alte hellenistische Juden, die sich hier mit ihrem Stephanus streiten. Und viele Kommentatoren gehen davon aus, dass Stephanus selbst aus diesem Hintergrund kam. Die streiten jetzt also mit ihm, weil sie überzeugt sind von ihrer Lehre und nicht verstehen können, was in diesem Stephanus vorgeht. Doch was lesen wir weiter in Vers 10? Kapitel 6, Vers 10. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Und das müsst ihr euch mal ausmalen. Das ist doch interessant. Hier haben wir eine Person, die vom Geist Gottes erfüllt ist. Und wir haben eine Menge von Schriftgelehrten, von Gesetzeskundigen, die jetzt vor einem Problem stehen, dass sie diesem einen Menschen nicht widerstehen können, weil die Weisheit, die aus ihm herauskommt, dem Geist, mit dem er spricht, weil sie dem nicht widerstehen können. All die Argumente, die sie bringen, prallen ab wie gegen Granit. Und ihre Art zu diskutieren besteht nicht gegen seine. Und Lukas benutzt hier diesen schönen Begriff oder auch Namen, Sophia, der mit Weisheit wiedergegeben ist. Ich musste den Namen verwenden. Sophia ist nichts anderes wie die Fähigkeit zu verstehen und entsprechend zu handeln. Und es ist diese Fähigkeit, die uns die Bibel deutlich macht, die kommt von Gott allein. Die Weisheit ist ausschließlich durch Gott zu erlangen. Und das macht das Buch Sprüche durchwegs deutlich. Wenn ihr das Buch Sprüche lest, durchwegs wird deutlich, Gott ist die Quelle der Weisheit. Und Paulus sagt es in 1. Korinther 1, Vers 30, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott. Christus selbst ist unsere Weisheit. Und Jakobus macht deutlich, wer Weisheit mangelt, der betet darum. Der geht nicht zur Schule, der betet, dass er Weisheit bekommt. Gott ist der Geber der Weisheit. Und das kommt in der Bibel immer und immer wieder vor. Erinnert euch an Jesus, den Zwölfjährigen, der im Tempel sitzt und den Gelehrten die Leviten liest und die sich alle wundern, wo kommt diese Weisheit her? Na, von Gott. Dann treten die Apostel auf und alle wundern sich, wie kann es sein, dass ungelehrte Fischer, die noch nicht diese rabbinische Schule durchgemacht haben wie wir, dass die so schlau sind? Von Gott. Und jetzt steht Stephanus auf und sie sehen, dieser Weisheit können wir nicht widerstehen. Sie muss von Gott kommen. Es ist also diese Weisheit von Gott selbst, die unwiderstehliche Logik liefert, die allem Sinn verleiht und die Antworten auf jede Frage des Lebens gibt. Und es ist in dieser Weisheit Gottes, in der wahre Intelligenz, wahres Verständnis liegt. Und es ist wichtig zu verstehen, biblisch gesehen, dass Bildung außerhalb von Gott nicht Intelligenz, sondern Dummheit ist. Wahrheit außerhalb von Gott gibt es nicht. Weisheit außerhalb von Gott gibt es nicht. Weisheit kommt von Gott allein und es ist die Weisheit Gottes allein, die Menschen zur Wahrheit führt, nämlich zu Christus und sie von ihm überzeugt. Und es ist die Weisheit von Gott allein, die Menschen vor Gott in die Bredouille bringt, dass sie ein Problem haben. Und deinen Glauben vor Menschen zu leben, ist genau dieser Punkt, dass du diese Weisheit lebst. Einen informierten Sinn, der von Gott selbst und seinem Wort geprägt ist, der widersteht jedem Gelehrten. Es ist ein informierter Sinn, der von Gott und seinem Wort geprägt ist, der demonstriert, was kein Ungläubiger produzieren kann. Und es ist ein informierter Sinn, der von Gott und seinem Wort geprägt ist, der weise ist. Und das ist es genau, was die Juden hier in der Begegnung mit Stephanus erleben. Sie können diesem nicht widerstehen. Nun, Jesus hatte seine Jünger genau darauf vorbereitet, in Lukas 21, Vers 14, da dürft ihr kurz hinblättern. Gleicher Autor, nur das Evangelium, Lukas 21, Vers 14. Dort bereitet Jesus seine Jünger vor auf das, was sie zu erwarten haben. Und es ist nicht rosig, sie haben einiges an Widerstand zu erwarten. Und er sagt ihnen, setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Kein Widersacher kann der Weisheit, die Gott selbst gibt, widerstehen. Und ist das nicht ermutigend? Du musst nicht erst zur Bibelschule gehen, um diese Weisheit zu demonstrieren. Du musst nicht erst Lebenserfahrung gesammelt haben als Christ, um diese Weisheit zu demonstrieren. Du musst nicht ein gewisses geistliches Wachstum an den Tag gelegt haben, um diese Weisheit zu demonstrieren. Diese Weisheit ist die Gabe Gottes. Sie ist ein Werk Gottes in dir und es ist der Beweis, dass Gott mit dir ist. Deshalb hab keine Angst vor ausgeklügelten Argumenten, auch wenn sie schlau klingen. Bete um Weisheit und geh voran in dieser Weisheit und erlebe dann, wie diese Weisheit Menschen überzeugt oder sie zu anderen Maßnahmen zwingt. Und das ist es, was wir jetzt sehen in Apostelgeschichte 6, wenn er dort wieder zurückgeht. Denn genau das ist jetzt der Fall. Sie sehen die Weisheit und den Geist, mit dem Stephanus argumentiert. Und sie fangen jetzt an, andere Maßnahmen zu ergreifen. Sie fangen jetzt an zu schummeln, List zu benutzen und verbreiten Lügen über ihn. Das sehen wir ab Vers 11 und ich lese bis Vers 15. Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten und sie fielen über ihn her, rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz, denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Also was sie jetzt machen ist, sie können ihm auf dem logischen, rationalen Weg nicht widerstehen und jetzt schieben sie den Vorwurf der Blasphemie vor. Dieser Mann hat gegen Gott gelästert. Und sie nutzen jetzt Zeugen, falsche Zeugen, die irgendwelche Lügen über ihn verbreiten und sie ziehen diesen Stephanus gewaltvoll vor den Hohen Rat. Das ist die einzige Idee, die sie haben, um diesem Glauben zu widerstehen und die einzige Idee, um diesem Stephanus und seiner Weisheit Einhalt zu gebieten. Wir sehen aber, Stephanus ist permanent begleitet vom Heiligen Geist. Er ist bestätigt und bestärkt auf seinem Weg. Und während die Horde um ihn herum wütet, sehen wir ihn in Ruhe als eine geisterfüllte Person. Und jede Person müsste eigentlich wahrnehmen, dieser Typ ist nicht normal. Und hier wird dieser gelebte Glaube betont. Lukas hat uns hier noch gar nichts erzählt von dem Inhalt, was Stephanus gesagt hat. Das Einzige, was er beschreibt, ist eine Person, dessen Leben von Gottes Werk sprach. In Bänden. Und die Frage an dich heute Morgen ist, was sehen deine Mitmenschen um dich herum, wenn sie dich erleben? Sehen sie zuerst einen mürrischen Arbeiter? Sehen sie zuerst eine beschäftigte Mutter? Einen gestressten Studenten? Eine melancholische Person? Oder sehen sie nach der ersten Begegnung, irgendwas ist anders? Er hat etwas an sich, das unwiderstehlich ist. Er hat etwas, das ihn ganz anders macht als die normalen Menschen um uns herum. Und dieser Mensch hat irgendwas, was ich nicht habe. Das will der Heilige Geist auch in deinem Leben wirken. Ein Leben, das ansteckt, indem er dich in der Heiligung voranführt, durch Gottes Wort und durch Gebet, und du ihn immer mehr kennenlernst und dadurch auch ihm ähnlicher wirst. Das ist dein Leben, das den Glauben lebt. Das ist dein Leben, das sich selbst stirbt für Christus. Nun sehen wir einen weiteren Weg, wie du für Christus stirbst, indem du dem Glauben nachgibst. Jetzt steht also Stephanus vor dem Hohen Rat. Es ist der gleiche Hohe Rat, vor dem Jesus gestanden hat. Es ist der gleiche Hohe Rat, vor dem Petrus und die Apostel gestanden haben. Und jetzt ist Stephanus dran. Und ihr seht in Kapitel 7, Vers 1, die Frage, die der Hohe Priester an ihn stellt: Ist das so? Verhalten sich diese Dinge so? Hast du tatsächlich gesagt, der Tempel wird abgerissen werden? Hast du tatsächlich gesagt, die Gesetze von Mose werden aufgehoben? Und was jetzt folgt für uns, ist die längste Predigt in der ganzen Apostelgeschichte. Ein Ausflug durch die ganze Heilsgeschichte, wo Stephanus jetzt zu einer durchdachten Verteidigung ausholt. Er hätte einfach Ja oder Nein sagen können. Aber was er hier macht, ist, dass er detailliert und konzentriert darauf achtet, diesen Hohen Rat, vor dem er steht, zu überzeugen. Und das tut er, indem er dort anfängt, wo er weiß, dass er die Zustimmung des Hohen Rates hat. Und er fängt bei Abraham an. Wenn wir jetzt auf Vers 2 lesen, ich lese bis Vers 8, der Abschnitt. Stephanus fängt also an: Ihr Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da siedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem ihr jetzt wohnt. Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit. Und er verhieß es ihm zum Besitztum zu geben und seine Nachkommen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Gott aber sprach so: Seine Nachkommen werden Fremdlinge sein in fremdem Land, und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre, und die Nation, der sie dienen werde ich richten, sprach Gott, und danach werden sie ausziehen und mir an diesem Ort dienen. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag, und Isaak den Jakob, und Jakob die 12 Patriarchen. Also bis hierher erstmal. Hier, er beginnt also bei dem Vorvater der Israeliten. Und wenn ihr das erste Buch Mose anschaut, dann ist das erste Buch Mose ein Trauerspiel, das mit dem Sündenfall in Kapitel 3 anfängt, das mit der Sintflut weitergeht, das dann den Turmbau von Babel zeigt und dann in Kapitel 12 der Heilsweg, den Gott einschlägt mit dieser Person, Abraham. Er beruft ihn aus Ur und er gibt ihm nichts. Nichts als nur Verheißungen. Die Verheißung, dass er das Land bekommen würde, und die Verheißung, dass er Nachkommen haben würde. Und als Bestätigung dieses ganzen Plans, das Gott mit ihm hat, gibt er ihm einen Bund der Beschneidung. Die Entfernung der Vorhaut am männlichen Geschlechtsorgan. Und diese Beschneidung ist es, die Abraham konsequent dann auch umsetzte bei seinem Sohn Isaak und die dann Isaak wieder bei seinen Söhnen weiterverfolgte, in der Hoffnung, dass dieses Versprochene, was Gott versprach, sie das auch empfangen würden. Gott hatte Abraham aber auch schon versprochen, dass Israel für 400 Jahre in Gefangenschaft sein würde. Und den Weg dahin zur Gefangenschaft bereitete er in der Zeit Josefs. Und das sehen wir jetzt ab Vers 9. In Vers 9: Und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten. Gott aber war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten. Und er setzte ihn als Regenten über Ägypten und sein ganzes Haus ein. Es kam nun eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis. Und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass in Ägypten Getreide sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Beim zweiten Mal wurde Josef von seinen Brüdern wiedererkannt und dem Pharao wurde die Herkunft Josefs bekannt. Josef aber sandte hin und ließ seinen Vater Jakob holen und die ganze Verwandtschaft mit 75 Seelen. Jakob zog nun nach Ägypten hinab und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden nach Sichem hinübergebracht und in die Grabstätte gelegt, die Abraham für eine Summe Geld von den Söhnen Hamors in Sichem gekauft hatte. Stephanus zeigt hier relativ schnell den Weg, wie der verworfene Bruder Josef zur Schlüsselperson wird für die Rettung Israels später, um das vorzubereiten, was Gott schon Abraham vorausgesagt hatte. Und dann kommt der Punkt, wo Gott sich selbst verherrlichen wird, ab Vers 17. Als aber die Zeit der Verheißung nahte, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, wuchs das Volk und vermehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König über Ägypten aufstand, der Josef nicht kannte. Dieser handelte mit List gegen unser Geschlecht und misshandelte die Väter, so dass sie ihre Säuglinge aussetzen mussten, damit sie nicht am Leben blieben. In dieser Zeit wurde Mose geboren und er war angenehm und er wurde 3 Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf, sich zum Sohn. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gab, sie aber verstanden es nicht. Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie sich stritten, und trieb sie zum Frieden, indem er sagte, ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber dem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich als Obersten und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Mose aber entfloh bei diesem Wort und wurde ein Fremdling im Land Midian, wo er 2 Söhne zeugte. Und ihr seht, Stephanus lässt sich hier Zeit, um die Geschichte von Mose zu entfalten. Aus einem ganz bestimmten Grund. Weil es war genau Mose, der ihm vorgeworfen wurde, dessen Überlieferungen er über den Haufen schmeißt. Und so nutzt Stephanus jetzt die Gelegenheit, das alles ganz detailliert zu beschreiben, wie er aufwuchs unter der Hand des Pharaos und wie sich dieser Mose dann für das Haus Israel einsetzen wollte. Und es ist ja nur natürlich zu verstehen, welche Person könnte denn besser sein, Israel zu erretten, als die, die im Haus des Pharaos groß geworden ist? Welche Person hätte die bessere Gegebenheiten als der ägyptisch gebildete Mann mit israelischem Hintergrund? Doch wir sehen, seine Zeit war noch nicht da. Er wurde nicht akzeptiert. Er musste fliehen. Doch Gott war noch nicht fertig. Und so gehen wir weiter in Vers 30 des Abschnitts. Als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. Als aber Mose es sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Während er aber hinzutrat, sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber erzitterte und wagte nicht, es zu betrachten. Der Herr aber sprach zu ihm, löse die Sandale von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Gesehen habe ich die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, und ihr Seufzen habe ich gehört, und ich bin herabgekommen, sie herauszureißen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Jetzt ist hier der Punkt, wo Mose selbst von Gott angesprochen wird. Und wie stellt Gott sich vor? Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Derjenige, der schon damals seine Verheißungen deutlich gemacht hat, der sie jetzt auch erfüllen wird und der versprochen hat, dass er sein Volk aus der Misshandlung erretten würde. Und so beruft er nun Mose und sendet ihn aus zur Rettung Israels nach Ägypten. Und jetzt wird's interessant, weil jetzt, nachdem Stephanus so ausgeholt hat, um das alles deutlich zu machen, jetzt macht er seinen Punkt. Fängt er langsam an, seinen Punkt zu machen. Vers 35. Jetzt macht er nämlich deutlich, Mose ist mehr als das, was ihr denkt. Vers 35. Diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie sagten, wer hat dich als Obersten und Retter eingesetzt? Den hat Gott als Obersten und Retter gesandt durch die Hand des Engels, der ihm in dem Dornbusch erschien. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels sprach, einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken. Dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste gewesen ist mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern. Er empfing lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben. Und jetzt macht Stephanus deutlich, genauso wie Josef von seinen Brüdern verworfen wurde und der Retter Israels wurde, so jetzt auch Mose. Der Mann, zu dem sie gesagt haben, wer hat dich als Obersten und Richter eingesetzt, den setzt Gott tatsächlich ein. Als Obersten und Retter. Und so bestätigt Gott ihn, begleitet ihn durch Zeichen und Wunder. Und es ist jetzt Mose selbst, der Israel die Hoffnung gibt auf Christus. Einen Propheten wie mich wird Gott aufstehen lassen. Einen Propheten wie mich, der von Angesicht zu Angesicht mit Gott spricht. Einen Propheten wie mich, der euch lebendige Aussprüche gibt. Seht ihr, er geht hier gar nicht auf den Angriff ein. Er lässt die Frage ganz stehen. Schmeißt du Moses Gesetze über den Kopf? Nein. Mose schon hat deutlich gemacht, dass ein Christus kommen soll. Und selbst Mose spielte eine entscheidende Rolle. Wir lesen dann in Vers 39, wie das Volk auf ihn reagierte, auf diesen Mose, den Gott selbst eingesetzt hatte. Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn von sich, wandten sich in ihrem Herzen nach Ägypten zurück und sagten zu Aaron, mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen, denn dieser Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Sie machten in jenen Tagen ein Kalb und brachten dem Götzenbild ein Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Herr des Himmels zu dienen. Wie geschrieben steht im Buch der Propheten, habt ihr mir etwa 40 Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht, Haus Israel? Ihr nahmt das Zelt des Moloch mit und das Sternbild des Götzen Räfern, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten, und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Also wir sehen, Gott selbst setzt einen Führer, einen Obersten, einen Retter für Israel ein, und Israel beweist sich durch Ungehorsam, durch Rebellion. Und was Israel uns zeigt hier, ist ein Prinzip, dass ständiger Widerstand gegen Gott notwendigerweise zu Götzendienst führt. Es gibt kein Vakuum. Wer Gott nicht folgt, wird sich irgendwas anderes suchen, das er anbetet. Und deshalb ist es nicht umsonst, dass das Neue Testament beständig warnt gegen Götzendienst. Und genau das hat Israel durchgemacht, dass sie den Gott, ihren Retter und Mose, seinen Gesandten, abgelehnt haben und sich ihren eigenen Göttern zugewandt haben. Gleichzeitig aber kommt Gott trotzdem in die Mitte Israels und baut seine Wohnung in Israel. Ab Vers 44. Unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete, befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, das er gesehen hat. Und unsere Väter übernahmen es, führten es mit Josua ein bei der Besitzergreifung des Landes der Nationen, die Gott austrieb, von dem Angesicht unserer Väter hinweg bis zu den Tagen Davids, der Gnade fand vor Gott und eine Wohnstätte zu finden begehrte für den Gott Jakobs. Salomo aber baute ihm ein Haus. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? In diesem Abschnitt geht Stephanus kurz auf den Vorwurf, dass der Tempel abgebrochen wird, ein. Und auch da lässt er sich nicht groß von ablenken und er geht hier nicht ins letzte Detail, aber er macht den Leuten deutlich, indem er Jesaja zitiert. Unser Gott ist ein lebendiger Gott, den du durch einen Tempel nicht begrenzen kannst. Du kannst ihn nicht festhalten wie einen Götzen. Du kannst ihn nicht rumtragen in der Wüste, wie sie das mit Moloch oder Refan getan haben. Obwohl der Tempel zentral war, war das nicht der einzige Ort, an dem Gott präsent war. Und das ist hier der Punkt, den Stephanus macht, dass die Macht Gottes sich über das Universum erstreckt und er sich nicht in einer Box eingrenzen lässt. Und so lässt er das stehen. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt nämlich, wir haben ganz, 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 ganz viel Erklärung gehabt und jetzt kommt die Anwendung. Wie in jeder Predigt eine direkte Anwendung sein sollte, so auch hier, Vers 51, ihr Halsstarrigen an und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Na, das ist mutig, ne? Er nennt sie halsstarrig, unbeugsam, stur. Ihr lasst euch nicht bewegen. Und dann seid ihr gleichzeitig noch unbeschnitten an Herz und Ohren. Dann sagt das mal einem überzeugten Juden. Einem Juden, der sich der physischen Beschneidung, die durch Abraham instituiert wurde, rühmt. Jedes Kind, jedes männliche Kind wurde am achten Tag beschnitten. Konsequent auf diesen einen Bund berufen. Und jetzt sagt Stephanus ihnen, ihr seid unbeschnitten an Herz und Ohren. Denn bis zu diesem Punkt hatten sie es geschafft, vielleicht so auszusehen, als würden sie den Bund halten, doch ihr Herz war weit entfernt davon. Die Juden haben vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen. Sie haben sich auf alle Details konzentriert, aber nicht auf das große Ganze. Und deshalb ist die Predigt von Stephanus so schön, weil er es schafft innerhalb von, gut, wir haben einiges an Zeit gebraucht, aber im Großen und Ganzen in kurzen Abschnitten die ganze Heilsgeschichte zu zeigen, die bei Abraham anfing, die sich durch Josef und Mose durchzog, bis zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Und so sagt er dann weiter, Stephanus, in Vers 51, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigt, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Was für ein Urteil! Ihr widerstrebt dem Heiligen Geist. Ihr verfolgt diejenigen, die euch Christus vorausgesagt haben. Ihr habt den Gerechten Christus selbst getötet und ihr seid Gesetzesbrecher. Und hier ist der Dolchstoß in das jüdische Herz. Hier ist der Beweis göttlicher Weisheit, der verschlossenen Herzen Grund zum Glauben geben sollte. Und hier ist auch die Standardhaltung eines jeden Ungläubigen zu sehen. Die Standardhaltung, die Widerstand ausdrückt, die von Natur aus sich sträubt, Christus zu glauben. Und die sich sträubt zu glauben, dass er kam, dass er starb und dass er auferstand und dass in ihm allein Rettung ist. Es ist diese Halsstarrigkeit, die Stephanus hier anklagt, die jedem Ungläubigen anhaftet, gemäß Römer 1. Es ist jedem angehaftet, der den Glauben als irrational, als irrelevant abtut und er denkt, er kann sein Leben selbst in die Hand nehmen. Römer 1 macht dieses entscheidende Urteil, indem sie sich für weise Ausgaben sind sie zu Narren geworden. Und er wird Gottes Gericht erfahren. Doch so wie das die Standardhaltung eines jeden Ungläubigen ist, so viel mehr, stellt euch diese Juden hier vor. Menschen, die von klein auf die Schriften kannten. Menschen, die mit den Lehren von Mose und den Propheten betraut waren. Menschen, die Verheißung hatten, dass der Retter kommt. Menschen, die vor Erwartung hätten platzen müssen und die dann die Ankunft dieses Messias verpasst haben und ihn stattdessen gerichtet haben. Was für ein tragischer Moment. Genauso tragisch ist es um jeden, der hier sitzt, der Gottes Wort hört, der weiß, dass er ein Sünder ist, der weiß, dass er Hilfe braucht, der weiß, dass Jesus Christus kam, starb und auferstand, um diese Sünde zu nehmen und diesem Glauben nicht nachgibt. Die Bibel ist ganz deutlich. Es ist Sturköpfigkeit. Sturköpfigkeit, die du büßen musst. Und wenn du auch bis heute ins Muster gepasst hast, du warst bei den Gottesdiensten dabei, du hast die Gemeinschaft gesucht, du hast vielleicht sogar gebetet und die Bibel gelesen, aber du hast dich nicht wirklich diesem Glauben ergeben. Du dachtest bis heute, du schaffst es selbst. Du dachtest bis heute, du bist ein guter Mensch, der das Gesetz hält. Wenn du etwas spielst, was du nicht bist, dann gilt das Urteil von Stephanus auch dir. Halsstarrig und unbeschnitten an Herz und Ohren. Sei nicht ein Pseudochrist. Sei nicht halsstarrig. Jesus will dein Leben, dein ganzes Leben. Aber er gibt dir auch Leben. Und er gibt dir Glauben, der historisch bewiesen ist, der wahr ist und der rettet. O Sünder, der du heute sitzt und diese Wahrheit noch nicht ergriffen hast, heute ist die Zeit. Was Stephanus uns hier bewiesen hat, ist, dass das Ankommen Jesu hätte gar keine Überraschung sein müssen. Doch was hier jetzt passiert, ist, dass der Widerstand gegen Stephanus nicht kleiner, sondern größer wird. Die Prüfung von Stephanus ist noch nicht zu Ende und er beweist uns hier den dritten Weg, wie du für Christus stirbst, indem du im Glauben heimgehst. Denn was wir jetzt sehen, ist, dass die Predigt, die er gebracht hat, effektiv war. Das Wort Gottes wirkt, wie es immer wirkt. Und wir lesen jetzt ab Vers 54. Als sie aber dies hörten, ergrimmten sie in ihrem Herzen und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Sauls. Und sie steinigten den Stephanus, der betete, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Dieser hohe Rat, der sonst so organisiert war, erinnert euch an Jesus. Dort haben sie Pilatus noch erst mit hineingezogen. Bei den Aposteln gab es eine Diskussion und Gamaliel steht auf. Und dämpft die Stimmung. Und hier sehen wir, wie die ganze Menge in Rage gerät und diesen Stephanus förmlich ruhig stellen möchte und das erste Mal einen Christen lyncht. Und jetzt stellt euch diese Situation einmal vor. Ein Stephanus, der völlig alleine ist, dem keiner zur Seite steht und keiner ist da, der sich für ihn einsetzt, der für ihn spricht. Sein Kampf für das Evangelium verlangt hier den absoluten Preis. Und die Frage ist, wie kann einer das bestehen? Wie kann einer es schaffen, in einer solchen Menge, wo alle gegen dich sind, zu bestehen? Die Antwort ist nur durch ihn. Denn Christus sagte, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dieses Versprechen hält er jetzt hier dem Stephanus gegenüber. Als es brenzlig wird, sieht er seine Herrlichkeit. Dieses Versprechen hält er jedem gegenüber, der sich zu ihm bekennt. Er ist da. Denn für einen Nachfolger Christi, für einen bekennenden Christen gibt es keinen einsamen Tod. Es gibt keine einsame Selbstaufgabe. Es gibt keinen einsamen Verzicht. Jedes Opfer, sei es noch so schwer und sei es der Tod selbst, wird reichlich belohnt. Und so auch der Tod hier. Stephanus sieht die Herrlichkeit Gottes. Das, von dem er Zeugnis gegeben hatte. Das, worauf er hingelebt hat. Und er sieht dann Jesus selbst, den Herrn, den er gerade gepredigt hat. Und dieser Jesus ist bereit, ihn zu empfangen, ihn nach Hause zu nehmen. Und so ruft Stephanus aus, Jesus, nimm meinen Geist auf. Was für ein Tod. Was für ein heldenhafter Tod. Nun, manch ein Christ verbringt Zeit seines Lebens mit einer Perspektive auf das Ende. Man hört Sprüche wie, es kann ja nur noch besser werden. Oder ich bin ja eh noch nicht mehr lange da. So, dass Umgebende um sich herum schon Sorgen machen, ob du suizidgefährdet bist. Und eine solche Haltung spricht von Resignation. Es spricht von Fatalismus, von Aufgeben, bevor es an der Zeit ist. Das ist ungesund und unbiblisch. Was die Bibel uns zeigt, ist ein Laufen eines Wettkampfes bis zum Ende. Ein unermüdliches Kämpfen, ein unermüdliches Eifern, ein Kraftakt, der erst dann aufhört, wenn du die Ziellinie überquert hast. Und das beweist uns Stephanus hier. Er hat gekämpft, er hat bis zum Ende und er rennt jetzt triumphierend über die Ziellinie zu seinem Herrn. Christus hat uns gesagt, wer ihm nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Christus nachzufolgen bedeutet dein Tod. Es bedeutet, dir selbst zu sterben. Es bedeutet, für Gott zu leben in allen Belangen. Jim Elliot, ein Missionar, der bei dem Versuch, Auca-Indianer mit dem Evangelium zu erreichen, den Märtyrertod starb, wurde bekannt für diesen Satz. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Das Christenleben ist ein Leben des Todes. Des Todes von dir selbst. Des Todes von allem, um ihn zu erlangen. Um Christus in seiner Größe zu erhalten. Um ihn in seiner Herrlichkeit zu erkennen. Und um ihn in der Ewigkeit zu sehen. Ist er es nicht wert, für ihn zu sterben? Nur er allein. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für dieses Beispiel von Stephanus, Herr. Einen Christen zu sehen, von dem du alles abverlangt hast. Herr, und wir bewegen uns so oft in unseren Komfortzonen. Uns geht es so gut. Und dieses Leid, was wir hier sehen können, können wir uns kaum vorstellen, Herr. Herr, mach uns bereit, alles zu geben für dich. Mach uns bereit, diesen Tod zu sterben, wenn du es von uns willst. Mach uns bereit, in unserer Liebe und in unserer Hingabe zu dir so zu wachsen, dass uns nichts mehr hält. O Herr, wir bitten dich um dein Wirken. Amen.